Neues lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von PME Familienservice, dem führenden Anbieter von Mitarbeiterunterstützungsprogrammen. PME Familienservice, das Original, seit 30 Jahren für Sie da.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Wir haben für das Thema, das wir heute besprechen, tatsächlich bewusst dieses Sendedatum ausgewählt. Wir hatten vor 4 Tagen den Tag der mentalen Gesundheit und in 4 weiteren Tagen folgt ein weiterer, nämlich der Tag der Menopause. Und zur mentalen Gesundheit hatten wir ja bereits einen Podcast mit Katrin Terwil und da ging es ja darum, Basiswissen zu erwerben zum Thema eben mentale Gesundheit und sozusagen hat sie uns mitgegeben, wie man ein psychologischer Ersthelfer, eine psychologische Ersthelferin werden kann. Und für heute ist jetzt also noch offen der Tag der Menopause. Wir haben dazu einen Podcast zum Thema Frauengesundheit für euch vorbereitet.
Und wer jetzt gewillt ist, direkt wieder auszuschalten, weil 3 Frauen über Frauengesundheit sprechen, dem soll gesagt haben, also wir haben im Vorhinein im Kollegenkreis über das Thema diskutiert und auch darüber gesprochen, dass es tatsächlich da noch einiges zu bereden gilt. Und zwar geht es nicht nur darum, für das Thema zu sensibilisieren, sondern auch mit harten Fakten ranzugehen und zu sagen, was bringt es den Unternehmen, wenn sie eben Frauen unterstützen mit verschiedenen Angeboten. Da geht es nicht nur um die Menopause, sondern auch um ja bis hin zum Gender Pay Gap, um Kinderbetreuung oder auch bei der Pflege Älterer zu unterstützen. Und das haben wir alles mit unserem Gast besprochen.
Und unser Gast ist Beatrix von Ranzau. Sie ist Trainerin, Referentin und Moderatorin bei PME Familienservice.
Das Thema betrifft alle Frauen über einen Großteil ihres Erwerbslebens hinweg. Und damit ist es auch ein Thema für alle Organisationen. Zweitens müssen wirksame Maßnahmen nicht viel kosten, weil auch schon das Bewusstsein viel hilft. Also einfach mal machen, kleine Formate etablieren und das Thema ins Rollen bringen. Und der dritte Punkt ist, dass das Wertvollste im Prinzip der Austausch ist. Wenn wir merken, zum einen, dass wir mit Beschwerden nicht allein sind und mit Belastungen und zum anderen auch verstehen und sehen, wo Unterstützung möglich ist, dann kann sich was verändern.
Ja, drüber sprechen ist das Stichwort, dann würden wir gar nicht mehr lange euch hinhalten. Wir haben ausführlich mit Beatrix darüber gesprochen, welche Maßnahmen man ergreifen kann und vor allen Dingen auch warum. Und damit hört rein.
Gespräch.
Ja, wir freuen uns heute auf unseren Podcast-Gast Beatrix. Schön, dass du mit dabei bist. Wir haben gerade schon gewitzelt. Wir stehen wie immer im Podcast-Studio in Freiburg. Du bist zu Hause im, darf ich das sagen, im Kinderzimmer, das zum Glück allerlei Bücher geboten hat, um das Mikro zu stapeln. Also herzlich willkommen, Beatrix.
Hallo, ich freue mich.
Wir sind heute mit einem Thema dabei, da sind vielleicht manche ein bisschen skeptisch, aber umso wichtiger, dass wir das jetzt besprechen. Und zwar geht es um das Thema Frauengesundheit und um Trainings, Workshops und alles, was damit zusammenhängt. Jetzt erstmal die Frage an dich, warum ist es denn so wichtig und warum beschäftigt ihr euch bei PME so stark mit diesem Thema?
Wir beschäftigen uns mit dem Thema, was wir laufen lassen unter dem Titel Her Health. Vor allem deswegen, weil wir gemerkt haben, wie relevant es ist, da erstmal ein grundlegendes Bewusstsein zu schaffen für typisch weibliche Belastungen und Beschwerden, die über den Lebenszyklus einfach Frauen begegnen, mit denen sich Frauen notgedrungen auseinandersetzen müssen und die sich natürlich auch am Arbeitsplatz auswirken können. Und weil es unser letztendlich auch unser Geschäft ist, für gesunde Belegschaften zu sorgen und dafür, dass es ja Organisationen auch gut geht, ist das natürlich auch ein sehr zentrales Thema, was erfreulicherweise auch in letzter Zeit medial mehr Aufmerksamkeit bekommt und wo wir einfach auch gesehen haben, die Nachfrage in den Organisationen ist da, da für Bewusstsein zu sorgen und Angebote zu schaffen. Und das wollen wir unterstützen und eben diese vorhandenen ja, Potenziale für Organisationen auch heben, helfen. Und zwar Potenziale, die vor allem darin bestehen, dass es Frauen, wenn es ihnen besser geht, auch leichter fällt, ja, gut zu arbeiten, ihre Stunden nicht zu reduzieren zum Beispiel. Das ist gerade ein Thema auch in den Wechseljahren, was die Forschung auch gezeigt hat. Und einfach auch ja, gut zu arbeiten.
Jetzt hast du gerade gesagt, wir haben von Frauengesundheit gesprochen, du von Her Health. Für eine Schwäbin echt immer hart mit diesem TH. Aber ich habe es hingekriegt. Was genau fällt denn alles in diesen Themenbereich? Du hast jetzt schon die Wechseljahre angesprochen, alles, was uns sozusagen biologisch angeht. Aber wie groß ist die Bandbreite der Themen, die ihr darunter fasst?
Also wir fassen im Prinzip alles drunter, was den weiblichen Lebenszyklus ausmacht. Also was möglicherweise typisch weibliche Belastungen sind, sowohl die eher biologische Seite, also angefangen von Zyklusgesundheit über Themen wie Endometriose, Kinderwunsch möglicherweise, Schwangerschaft bis hin zu den Wechseljahren. Genauso aber auch eher die gesellschaftliche Perspektive, wenn es um Themen rund um Equal Care, also die Verteilung der Care-Arbeit, der Sorgearbeit geht oder Equal Pay, was damit eng verbunden ist oder auch Themen rund um Mental Load oder weibliches Selbstbewusstsein. Also das sind alles Bereiche, die wir ausleuchten mit dem Themenschwerpunkt, einfach weil wir wissen, dass das Themen sind, die Aufmerksamkeit verdient haben und die eben, wenn wir uns drum kümmern, auch dafür sorgen, dass wir Potenziale heben können.
Es klang jetzt schon ein bisschen an, du hast gesagt, es verdient Aufmerksamkeit. Wir mussten in der Vorbereitung auch wieder ein bisschen schmunzeln. Wir hatten das jetzt schon öfter auch beim Thema Emotionen. Drei Frauen reden wieder drüber und jetzt ist es natürlich wieder so, wir sprechen über Frauengesundheit, drei Frauen. Würdest du sagen, es ist ein bisschen klischeemäßig oder wirklich auch einfach unsere Pflicht, immer wieder dieses Thema auch zu besprechen?
Ja, ach, ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist es beides, sowohl Klischee als auch Pflicht. Aber ob Klischee oder nicht, es ist wichtig und es ist gut, dass wir drüber reden, dass überhaupt darüber gesprochen wird. Und wahrscheinlich liegt es einfach auch in der Natur der Sache, dass das Thema zuerst mal von Frauen angesprochen wird, einfach aus dem eigenen Erleben heraus. Und genauso gerne unterhalte ich mich mit Männern darüber und das kommt auch vor in meinen Formaten, wenn wir zum Beispiel Führungskräfteformate durchführen, in denen wir Führungskräfte sensibilisieren, auch miteinander einfach ins Gespräch kommen über Möglichkeiten im Organisationskontext hier eine Kultur zu etablieren, die unterstützend ist und die eben auch Frauengesundheit in den Blick nimmt. Und da ist es dann auch schön zu sehen, dass es einen Austausch gibt und dass in dem Perspektivwechsel über die Geschlechtergrenzen hinweg auch ganz neue Fragen aufgehen, wo es dann auch vielleicht darum geht, wie man sich Themen überhaupt stellen kann oder wie man als zum Beispiel männliche Führungskraft auch sensible, persönliche Themen ansprechen kann oder dafür auch einen Raum eröffnen kann. Und da das so zu sehen, dass es auch Männer bewegt und auch anders bewegt, als es Frauen bewegt, das ist dann so richtig spannend. Und deswegen glaube ich, sind wir, also zumindest meinem Empfinden nach, hier schon auf einem ganz guten Weg raus aus dem Klischee.
Raus aus dem Klischee, aber jetzt kommt das nächste Schlagwort. Sind wir denn noch bei einem Tabu, zumindest was das Thema Frauengesundheit in der Unternehmenswelt jetzt angeht? Du hast vorhin schon gesagt, medial ist es insgesamt über die Breite schon viel öfter vertreten, aber wie ist es denn wirklich in der Arbeitswelt? Ist es da noch ein Tabu oder sind wir da schon drüber hinaus?
Also ich glaube, als Tabu würde ich es vor allem bezeichnen im privaten Kontext, weil wir vielleicht geprägt sind, oder je nachdem, welcher Generation wir angehören und welche Erziehung wir erlebt haben, so geprägt sind, dass das Thema eher in die Tabuzone gehört oder sehr persönlich ist. Und entsprechend haben wir bis jetzt einfach auch in den Organisationen noch keine Kultur, in der Frauengesundheit, hormonelle Belastungen, Beschwerden in den Wechseljahren sehr offen besprochen wird. Ich glaube, das kommt einfach aus dieser eher privaten Tabuthematik, dass es vielleicht für manche eher noch schwierig ist, darüber zu sprechen und dass es deswegen auch in den Organisationen nicht passiert. Aber ich glaube, wenn wir das aufmachen, das Thema, dann wird es da auch eine schnelle Veränderung geben. Also ich glaube nicht, dass es in den Organisationen selbst als Tabu empfunden wird, sondern eher noch, ich glaube, ihr habt es gerade gesagt, als blinder Fleck, wo einfach noch nichts passiert ist und wo wir jetzt langsam merken und die Idee und die Vorstellung kriegen, wenn wir da beginnen, Angebote zu schaffen, darüber zu reden, Bewusstsein zu schaffen, dann können wir einfach auch Fachkräftepotenzial erschließen, dann können wir neue Möglichkeiten schaffen, die uns weiterbringen.
Ihr bietet ja als PME verschiedene Dienstleistungen natürlich an. Ist es denn so, dass ihr weiterhin aktiv auf die Arbeitgeber zugehen müsst und sagen müsst, hey, das ist hier ein Thema, guck da mal hin? Oder ist es auch so, dass die Arbeitgeber schon auf euch zukommen und nachfragen und sagen, wir bräuchten da Unterstützung? Das könnte ja so ein Gradmesser auch dafür sein, wie offen die Arbeitgeber inzwischen sind. Wie ist das?
Sehr gute Frage. Es ist tatsächlich so, dass wir ursprünglich das Thema auch mal aufgemacht haben aus einem konkreten Interesse arbeitgeberseitig heraus. Also die Anfrage kam zu uns und es war einiges an Vorlaufzeit. Und wir haben danach festgestellt, es ist eine Thematik, wo wir Expertise im Haus haben und wo auch einfach gut drüber zu sprechen ist und sind deswegen auch dann reingegangen, so kann man sagen. Also es war tatsächlich so, dass wir ein Interesse wahrgenommen haben und das kam dann auch wiederholt. Und wir haben gemerkt, es macht Sinn, dem Thema mehr als nur ein Format zu widmen und das größer aufzuziehen, weil wir eben in unserer Expertise bei PME auch die verschiedenen Spezialthemen im Haus haben, im Prinzip, die auch in Einzelberatungen oder in Gruppencoachings schon stattgefunden haben. Und so haben wir dann gemerkt, dass es ja auch wert ist, daraus einen Themenschwerpunkt zu machen. Und natürlich dann, wenn man darüber redet und wenn das Ganze auch sichtbar wird, dann kommen auch weitere Organisationen auf die Idee, dass man was anbieten kann, dem Thema Raum geben kann. Und wir merken tatsächlich, dass die Nachfrage ja stetig wächst in der Hinsicht.
Das heißt, da ist schon eine Offenheit bei vielen Arbeitgebern vorhanden. Jetzt hast du vorhin ja auch gesagt, dass es natürlich auch ein Stück weit eine individuelle Frage ist, wie man geprägt ist, wie offen man mit dem Thema auch bei der Arbeit umgeht. Und mache ich da jetzt wieder ein neues Klischee auf oder ist es auch ein Stück weit eine Altersfrage? Also gehen jüngere Mitarbeitende mit dem Thema Frauengesundheit in der Arbeitswelt schon offener um als ältere Mitarbeitende, die da vielleicht eben eine andere Prägung auch von den Eltern nochmal mitbekommen haben? Oder kann man den Unterschied nicht feststellen?
Ich glaube schon, man kann den schon feststellen. Ich sehe auch, dass es jüngeren Generationen leichter fällt, diese Themen zu besprechen. Sie sind unbefangener und vielleicht auch selbstbewusster. Gerade junge Frauen, was Zyklusbewusstsein angeht. Es ist aber auch so, dass sobald wir einen geschützten Raum aufmachen und der ist dann ja meistens altersgemischt, dann kommen wir auch ins Gespräch und dann öffnen sich alle. Und das gelingt allen früher oder später, sich zu öffnen. Und dann ist es eigentlich keine Altersfrage mehr.
Jetzt hat Christina vorher schon gesagt, ihr bietet eben Dienstleistungen an für diese ganze Bandbreite, die du vorher schon erwähnt hast. Was sind denn die konkreten Maßnahmen, die jetzt Personalverantwortliche treffen und einleiten können, die der Frauengesundheit zugutekommen?
Das sind im Prinzip zwei grundlegende Ebenen, auf denen wir ansetzen können und auch, wo wir dann an der Seite der Organisation und auch von Personalverantwortlichen auch unterstützen können. Das ist und zwar zum einen die Idee, Bewusstsein erstmal zu schaffen, also durch Formate, Impulsformate zum Beispiel, Infoveranstaltungen, Austauschformate, erstmal das Thema Frauengesundheit und die damit verbundenen Belastungen und Beschwerden ins Bewusstsein zu holen und ein Grundwissen darüber zu etablieren. Und dann im zweiten Schritt durchaus auch zum Beispiel vorbereitet durch Austauschformate oder Workshops, wo man dann miteinander spricht, dann auch konkrete Unterstützung zu etablieren. Also dann zum Beispiel, wenn aufgedeckt wird, was Frauen in der konkreten Organisation brauchen, was helfen kann, vielleicht eine Flexibilisierung der Homeoffice-Regelungen zum Beispiel, das kann ja schon viel helfen, eine flexible Pausengestaltung oder dass ein Ruheraum möglich, also dass es einen Ruheraum gibt in der Firma. Über diese Möglichkeit, über diesen Austausch können dann eben auch entsprechende Unterstützungsmöglichkeiten etabliert werden. Die können auch in Beratungsformaten bestehen, psychosoziale Beratung, einfach wenn es um Belastungen im Alltag geht. Betriebsärztliche Beratung ist denkbar oder auch zum Beispiel eine Ernährungsberatung oder das Angebot von Stressbewältigungsprogrammen. Also im Prinzip die zwei Ebenen, sowohl Bewusstseinsschaffung auch bei Führungskräften, auch bei Multiplikatoren, um auf der kulturellen Ebene anzusetzen und dann konkrete Unterstützungsangebote, wenn es um die ja, ganz konkrete Entlastung im Alltag und im Arbeitsalltag geht.
Du hast gerade gesagt, wenn dann klar ist, was es braucht, dann kann man Maßnahmen ergreifen. Aber wie wird quasi klar, was es braucht? Das impliziert ja auch, dass auf eine Art abgefragt wird, wie es zum Beispiel den Frauen im Unternehmen geht. Und das wiederum setzt voraus, dass die Frauen auch offen darüber sprechen und die Dinge also eben einfach ganz konkret auch benennen. Was ist denn eure Erfahrung? Geschieht das so leichtfüßig oder fürchten dann nicht vielleicht zum Beispiel Frauen, ah ja, wenn ich jetzt immer meine Periodenprobleme angebe und ich habe die plötzlich nicht mehr, dann ist zum Beispiel klar, ich bin zum Beispiel schwanger. Das wiederum hat weitere Konsequenzen. Also wie offen geht es da wirklich zu oder in welcher Form wird das auch abgefragt?
Also wir sprechen jetzt hier nicht von Mitarbeitendenbefragungen, sondern was wir machen, wo wir unterstützen, das sind vor allem Impulsformate und Auswahlformate, die wir dann auch moderativ begleiten, wo man dann niedrigschwellig dazu einlädt, teilzunehmen, Frauen einlädt, die dazu vielleicht was beitragen möchten, die dazu vielleicht Fragen haben oder Ideen, was hilfreich sein könnte am Arbeitsplatz und darüber dann ja im Miteinander letztendlich auch mit der Organisation Maßnahmen gemeinsam ableiten. Das ist im Prinzip so der Ansatzpunkt, den wir fahren. In keiner Weise verpflichtend. Das heißt, Frauen, die da vielleicht lieber keine persönlichen Einblicke geben wollen, die werden dann da auch nicht dabei sein müssen, sondern es geht eher darum, Angebote zu schaffen, weil wir schon merken, dass die Nachfrage einfach auch nach Austausch in dem Bereich sehr groß ist und dass es auch schon helfen kann, vor allem darüber zu reden, miteinander da ins Gespräch zu kommen und zu spüren auf der anderen Seite, dass es die Organisation auch interessiert, wie es uns geht. Also einfach, wenn Frauen Angebote wahrnehmen können, wenn sie spüren, dass es für den Arbeitgeber eine Rolle spielt, wie es ihnen geht und dass der Arbeitgeber sich auch interessiert oder dass sich Führungskräfte interessieren, welche Art von Unterstützung hilfreich sein könnte, dann ist das schon per se eine Entlastung und das wird dann auch positiv angenommen. Und so versuchen wir dann eben abzuleiten, was ganz konkret helfen könnte, um die Kultur zu verändern.
Genau, Kultur ist das nächste Stichwort. Es braucht also eine Kultur, die mir das Gefühl gibt, ich kann darüber sprechen und sie ist eben interessiert. Und dafür stehen ja auch Führungskräfte. Und da würde ich jetzt nochmal konkreter nachfragen. Es gibt nämlich unser Format ganz konkret.
Ganz konkret.
Ich versuche das immer sehr plakativ zu machen. Also ich bin jetzt wieder Personalentwicklerin, so wie viele unserer HörerInnen, die wahrscheinlich und hoffentlich gerade diese Folge hören. Und ich möchte jetzt im Unternehmen mal Initiativen dazu anstoßen und bei den Führungskräften anfangen, damit die sensibilisiert sind für die Themen und das in ihre Teams auch tragen können. Was sind denn die ersten Schritte, die ich jetzt unternehmen kann, um die Führungskräfte für diese Themen zu sensibilisieren? Gibt es da irgendwelche konkreten Formate oder Ideen? Weil Bewusstsein zu verändern, ist ja keine Sache, die man einfach auf Knopfdruck hinkriegt und sagt so und ihr müsst euch jetzt um dieses Thema kümmern, es gibt die und die Beschwerden, zieht mal los. Wie kriegen wir das hin?
Also mein Tipp ganz konkret für alle, die das Thema neu angehen und spüren, dass sich kulturell was ändern darf, ist es einfach mal anzufangen. Und was heißt das ganz konkret? Einfach anfangen kann zum Beispiel eine niedrigschwellige Kommunikation zunächst mal sein. Ich würde auch nicht nur Führungskräfte direkt ansprechen, sondern alle Ebenen in den Blick nehmen. Das heißt zum Beispiel parallel auch im Intranet Infoartikel platzieren oder vielleicht auch beim Gesundheitstag einfach auch einen Infotisch zum Thema Zyklusgesundheit oder Wechseljahre vielleicht mitstarten, dass man sich einen Experten mit ins Haus holt und einfach auch das Angebot sichtbar macht oder ein Angebot sichtbar macht, dass Fakten geschaffen werden beziehungsweise ganz spürbar ist, das Thema darf stattfinden, das Thema bekommt Raum, vielleicht gibt es ein Newsletter oder gibt es eine Rubrik im BGM-Bereich, im Intranet, wo diese Themen auch stattfinden können. Parallel, wenn es dann um Führungskräfte geht, da hat es sich meiner Erfahrung nach bewährt oder kann es sich bewähren, Impuls-Workshops zur Sensibilisierung anzubieten, dass je nachdem auch wirklich alle gleichzeitig davon erfahren, dass das Thema aufgemacht werden soll, dass es sinnvoll ist und auch warum es sinnvoll ist, sich damit zu befassen. Das ist dann auch Teil dieser Workshops, die meistens zweigeteilt sind mit einem Wissensimpuls, der dann erstmal auch eben die Potenziale sichtbar macht, die drinstecken, was es bedeutet, welche Belastungen Frauen erleben, vor welchen Entscheidungen sie vielleicht auch stehen durch die Belastungen, gerade was auch zum Beispiel die Entscheidung für oder gegen Erwerbsbeteiligung betrifft und über dieses Wissen dann miteinander in den Austausch zu kommen und dann auch miteinander zu besprechen, was für Optionen es gibt oder auch welche Fragen sich daraus ergeben. Und das habe ich zum Beispiel vor kurzem auch erlebt. in einem Impulsformat speziell für Führungskräfte und Multiplikatoren, wo es eben darum ging, das Thema auch auf der strukturellen oder systemischen Ebene zu platzieren. Und da war es dann tatsächlich auch so, dass wir vorher auch überlegt haben, gerade auch mit der Personalabteilung, oder dass die Hoffnung war, hoffentlich kommen viele und hoffentlich kommt da überhaupt ein Gespräch zustande. Und dann war es tatsächlich so, dass die Beteiligung sehr gut war und sowohl Frauen als auch Männer da waren und gerade durch diesen Austausch über die Geschlechtergrenzen hinweg dann eben auch neue Perspektiven aufgegangen sind und die erstmal so spürbar wurde, welche Fragen sich vielleicht auch Führungskräfte stellen oder gerade auch männliche Führungskräfte, die dem Thema einen Raum geben wollen, aber vielleicht nicht sicher sind, wie sie hier sensibel und ohne Grenzen zu überschreiten Möglichkeiten schaffen. Also kurzum, Gesprächsangebote schaffen bzw. Austausch anregen ist der erste gute Schritt, um einfach da in die Kulturveränderung einzusteigen.
Jetzt habe ich eine Frage, die wird ganz knapp, weil es jetzt schon mehrfach anklang. Die heißt, warum? Ich führe sie doch noch ein bisschen näher aus. Du hast es schon häufiger gesagt, es ist wichtig, dass wir dieses Thema in den Unternehmen platzieren, dass wir Bewusstsein dafür schaffen, dass wir da auch Maßnahmen ergreifen. Aber jetzt könnten ja viele Führungskräfte trotzdem sagen, warum soll ich da jetzt schon wieder neue Maßnahmen ergreifen? Da vielleicht muss ich auch noch Budget für aufwenden. Was sind die Gründe, die dann auch wirklich überzeugen?
Ja, also auf den ersten Blick ist es natürlich erstmal was Neues, ein neues Thema. Das braucht Ressourcen, das braucht irgendwie Aufmerksamkeit. Man muss sich Gedanken machen, man muss verschiedene Gruppen ansprechen. Und es ist jetzt auch vielleicht erklärungsbedürftig, warum jetzt auch noch Frauengesundheit am Arbeitsplatz stattfinden soll. Aber wenn wir genau reinschauen, ist es ganz einfach eine Investition in die Zukunft, dort auch Ressourcen reinzustecken. Denn wir können mit Angeboten, mit Unterstützungsmöglichkeiten, mit Unterstützungslösungen dafür sorgen, dass es Frauen am Arbeitsplatz besser geht, dass auch das Wohlbefinden gesteigert wird, dass Leistungsfähigkeit besser wird, dass Frauen ganz konkret sich vielleicht auch nicht entscheiden, ihre Stunden zu reduzieren. Und das sehen wir zum Beispiel ganz konkret in der Menosupport-Befragung aus dem Jahr 2023. Das ist eine große Befragung gewesen, die das Thema so zum ersten Mal in Deutschland auf die, in die Öffentlichkeit so gebracht hat und auf die wissenschaftliche Ebene. Und da haben wir gesehen, dass es für viele Frauen wirklich auch ein belastendes Thema im Arbeitskontext ist. Also es ging da drum, im Prinzip die Wechseljahre und Arbeit auszuleuchten. Und Frauen sind befragt worden, was sie da erleben, was sie sich wünschen, wie es ihnen damit geht. Und da war es tatsächlich so, dass fast ein Viertel der befragten Frauen, also ganz konkret 24%, aufgrund von Wechseljahrsbeschwerden ihre Stundenzahl reduziert haben. Also tatsächlich dann auch sich entschieden haben, ich mache weniger, es ist zu viel, denn wir wissen, dass die Wechseljahre mehr sind als Hitzewallungen, sondern auch eben ganz viel mit Leistungsfähigkeit, mit Konzentration, mit Belastbarkeit auch zu tun haben. Und wenn da eben keine Entlastung stattfindet und Frauen sich alleingelassen fühlen, was diese Befragung auch zutage gebracht hat, dann kann das eben ganz konkret auch sich auf Erwerbsbeteiligung auswirken. Und das ist was, wenn wir jetzt das große Bild anschauen, natürlich in Zeiten des Fachkräftemangels, wo wir alles wissen, gerade von der Generation, die demnächst in den Ruhestand wechselt, alles Wissen brauchen, wo es auch darauf ankommt, das zu sichern und auch eben Fachkräfte im Arbeitsmarkt zu halten. Das ist was, worauf wir wirklich achten sollten, worauf wir nicht verzichten können, dass Frauen, gut ausgebildete Frauen im Arbeitsmarkt bleiben und eben auch nicht, also weder ihre Stunden reduzieren, noch früher in den Ruhestand gehen, was auch über 19% der befragten Frauen an dieser Stelle angegeben haben, dass sie sich mit dem Gedanken tragen, aufgrund der Wechseljahrsbeschwerden früher in den Ruhestand zu wechseln. Und generell ist es auch natürlich übergreifende Frage der Arbeitgeberattraktivität, wenn Frauengesundheit ein Thema ist, wenn Unterstützungsangebote geschaffen werden. Und ich mache es jetzt auch mal größer, also nicht nur bezogen auf die körperlichen Beschwerden und Zyklusgesundheit und Wechseljahre, sondern vielleicht auch generell Vereinbarkeitsunterstützung da ist. Frauen auch mit Kindern, auch mit Care-Verantwortung trotzdem sich beruflich entwickeln können, flexible Arbeitsmöglichkeiten vorfinden, dann ist das natürlich ein großer Faktor für Arbeitgeberattraktivität, der auch in Zeiten des Fachkräftemangels mitbedacht werden sollte und deswegen ein Blick wert ist. Und darin besteht eben das große Potenzial. Es geht den Frauen besser, aber es geht auch den Organisationen besser, die hier hinschauen und was tun.
Jetzt haben wir bisher über Maßnahmen geredet, die Unternehmen oder PersonalentwicklerInnen ergreifen können. Schauen wir doch einmal noch auf die politische Ebene, weil da natürlich die Rahmenbedingungen auch geschaffen werden für vieles. Oder man schaue auf die neue gesetzliche Regelung zur Mutterschutz bei Fehlgeburten. Da wird also auch einiges an Maßnahmen ergriffen. Was würdest du denn sagen, was fehlt uns denn da noch? Oder hättest du sozusagen Wünsche an die Politik, wo du sagst, das würde Unternehmen da auch nochmal konkret unterstützen, um im Thema Frauengesundheit voranzukommen?
Ja, also da gibt es tatsächlich einiges. Zum einen gibt es ja die EU-Richtlinie zur Familienstartzeit. Das heißt, 2 Wochen bezahlte Freistellung für den zweiten Elternteil nach der Geburt. Das ist zum Beispiel was politisch überfällig ist, wo die deutsche Gesetzgebung aber noch nicht in die Realität umgesetzt worden ist. Und hier wünsche ich mir, dass da Fakten geschaffen werden, einfach auch um Unternehmen zu entlasten beziehungsweise Perspektive zu geben, wie auch eine Finanzierung aussehen kann. Das ist was, was einige Unternehmen jetzt schon auf eigene Faust gestartet haben, um einfach hier auch Familienfreundlichkeit zu signalisieren. Das heißt, klassischerweise den Vätern, die 2 Wochen nach der Geburt des Kindes auch als zusätzliche Freistellung zu bezahlen. Aber es braucht einfach hier die politischen Rahmenbedingungen ergänzend dazu. Außerdem ein sehr relevantes Feld ist für mich das Thema Elterngeld, wo wir seit 18 Jahren keine Anpassung sehen, also keine Inflationsanpassung, keine Erhöhung der Elterngeldsätze, was natürlich dazu führt, dass gerade für Besserverdienende, und das sind ja meistens dann auch die Väter beziehungsweise die Männer in dem Spiel, die Anreize, wirklich auch in Elternzeit zu gehen und auch sich partnerschaftlich in die Care-Arbeit einzubringen, nicht ideal sind. Also es gibt einfach da dann eben auch die Tendenz dazu, dass Frauen nach wie vor den Hauptanteil der Care-Arbeit übernehmen und sich deswegen auch, die Entwicklung, die berufliche Entwicklung angeht, entsprechende Nachteile davon ableiten. Auch bei der Elternzeit zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass veränderte Anreize beispielsweise zu einer gleichberechtigteren Aufteilung der Elternzeit einen Unterschied machen würden. Und zum Beispiel nach skandinavischem Vorbild. Und hier würde einfach dazu beitragen, dass Frauen und Männer, Väter und Mütter eine partnerschaftlichere Aufteilung der Care-Arbeit leben würden. Und das würde sich natürlich dann auch am Arbeitsplatz auswirken und am Ende auch für zufriedenere, gesündere, weniger belastete Frauen sorgen. Und dann noch 2 weitere politische Punkte, die mit in der Thematik eine Rolle spielen. Zum einen die Ganztagesbetreuung, der Ausbau der Ganztagesbetreuung, der einfach dafür sorgt, dass auch Frauen mehr am Arbeitsmarkt teilnehmen können, beziehungsweise einfach auch Care-Verantwortung nicht mehr der beruflichen Entwicklung so stark im Wege steht, wie es heute häufig noch der Fall ist. Und wenn wir über Equal Pay sprechen, auch das ist was ja auch mit Frauen, mit Chancengleichheit für Frauen zu tun hat. Und zuletzt haben wir noch die EU-Entgelttransparenzrichtlinie, die sicherlich auch Vorteile für Chancengerechtigkeit für Frauen mit sich bringt. Das sind so die politischen Ebenen.
Ist es das, was dir denn eben auch bei der Arbeit begegnet, dass man eben dann häufig den Vorwurf hört, wir schaffen da wieder bürokratische Hürden und musst du dann eben darauf dringen zu sagen, nee, es geht eher um eine Gender-Gleichstellung oder ist das gar kein Argument gegen solche Maßnahmen?
Also ich glaube, vor allem ist das Argument für solche Maßnahmen, dass sie dazu beitragen, dass es die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Frauen fördert und letztendlich auch ihre Verfügbarkeit im Arbeitsmarkt erhöht. Und dass alle Maßnahmen, so viel Bürokratie oder Ressourcen sie vielleicht aufbauen und erfordern, am Ende ein starkes und nachhaltiges Mittel gegen den Fachkräftemangel sind. Und ich glaube, das ist was, vielleicht diskutieren wir das im Moment noch, aber die demografische Entwicklung gibt uns hier einfach letztendlich oder gibt dem Thema letztendlich auch Rückenwind, weil die sich eher verschärfen wird in der nächsten Zeit. Das heißt, hier einfach nichts zu machen ist keine Option. Die Frage ist eher, wie frühzeitig macht man sich auf den Weg? Wie sanft kann man vielleicht einsteigen und jetzt schon dafür sorgen, eben auch weibliche Fachkräftepotenziale zu erschließen? Und da gibt es zum Beispiel, das ist ganz frisch veröffentlicht, von Prognos eine aktuelle Studie, die untersucht hat, wie verbesserte Bedingungen, also vor allem was Vereinbarkeit betrifft und Flexibilität für Frauen am Arbeitsplatz dazu beitragen können, dass wirklich auch zusätzliche Vollzeitäquivalente für den Arbeitsmarkt verfügbar wären, wenn Vereinbarkeit erleichtert würde, beziehungsweise die Unternehmen Flexibilisierung schaffen und auch Entwicklung ermöglichen, trotz Kind, auch mit Kind, mit Care-Verantwortung, auch Pflegeverantwortung kann ja ein Thema sein. Und es sind tatsächlich circa 350.000 zusätzliche Vollzeitäquivalente, die derzeit verfügbar wären oder möglich wären, wenn Frauen entsprechend ihrer Bedürfnisse am Arbeitsplatz Unterstützung bekommen würden. Also das ist jetzt gar nicht bezogen auf Hormongesundheit beziehungsweise Unterstützung bei Zyklus- und Wechseljahrsbeschwerden, sondern eher generell, was Vereinbarkeitsmöglichkeiten beziehungsweise einfach auch eine Fokussierung auf die weiblichen Bedürfnisse betrifft. Also wenn Arbeitszeit flexibel wird, wenn Karriere möglich wird und hier einfach eine Ausrichtung auf Vereinbarkeit stattfindet. Und das, finde ich, ist eine enorme Zahl. Und spätestens da sollte dann auch die Frage nach den bürokratischen Hürden oder nach dem Aufwand, der dafür nötig ist, hier eine Veränderung mitzumachen, sich erübrigen.
Also ich glaube, viele können übereinstimmen, dass das Warum, nämlich, du hattest am Anfang gesagt, Potenziale zu heben, Frauen mehr einzubinden, mehr Fachkräfte zu gewinnen, mitgehen. Mir ist jetzt die ganze Zeit noch eine Frage im Kopf rumgeschwirrt. Wir haben so viele verschiedene Ebenen angesprochen, was die Politik tun kann, was Unternehmen tun können und eben auch, was so in der Gesellschaft passieren muss, dass vielleicht der Vater am Spielplatz gar nicht mehr so komisch angeschaut wird, sondern dass wir mehr Normalität für all diese Themen schaffen. Könntest du sagen, auf welcher der Ebenen sozusagen der Startpunkt sein muss, wo haben wir den schnellsten Hebel? Oder ist es einfach so, dass die Dinge ineinander greifen müssen und sich dann auch gegenseitig sozusagen beschleunigen?
Auch eine gute Frage. Ich glaube, wir erleben häufig, dass es eher in die private Verantwortung gegeben wird, dass wir ja oder dass wir hören vielleicht auch, dass Familien ja für sich entscheiden können, wie sie es machen. Und wenn Frauen sich entscheiden, 3 Jahre zu Hause zu bleiben, dass das ja dann eben auch ihr gutes Recht ist und diese Entscheidung wahrscheinlich ja auch ganz persönlich begründet ist und wirklich auch den persönlichen Präferenzen entspricht. Aber dabei vergessen wir eben die systemische Ebene und die politische Ebene und dass die Rahmenbedingungen natürlich auch persönliche Entscheidungen maßgeblich beeinflussen. Und deswegen glaube ich auch, dass wir vor allem am System ansetzen müssen, damit sich Anreize verändern und damit auch die persönliche Entscheidung dann eben entsprechend ausfallen kann und wirklich auch eine Wahlfreiheit besteht. Also dass wenn eben eine größere Unterstützung, eine größere Flexibilisierung bei den Arbeitgebenden, aber auch durchaus in der Gesetzgebung stattfindet, also wie gesagt zum Beispiel Anreize geschaffen werden bezüglich der Aufteilung der Elternzeit oder auch Anreize in der Höhe des Elterngeldes, die dazu beitragen, dass sich Väter dann individuell wieder leichter entscheiden können, auch ihren Anteil zu übernehmen und auch ihre Karriere vielleicht eine Zeit lang zu pausieren. Ich glaube, erst dann sehen wir wirkliche Veränderungen, also wenn alle Ebenen miteinander angegangen werden. Und es braucht die systemischen Anreize, es braucht die Anreize von Arbeitgeber, aber vor allem dann auch von politischer Seite, damit wirklich auch individuelle Entscheidungen anders getroffen werden, als sie es im Moment werden.
Okay, das war jetzt eigentlich schon so ein Schlussappell, aber wir haben trotzdem noch eine letzte Frage für dich. Die darfst du aber nur in 2 bis 3 Sätzen beantworten. Und zwar, wenn wir auf das Thema Frauengesundheit blicken, von den biologischen, gesundheitlichen Aspekten bis hin zu Themen wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie, was sind die wichtigsten Facts, die wir darüber lernen sollten?
Also ich brauche, glaube ich, 3 Sätze.
Das geht in Ordnung.
Der erste: Das Thema betrifft alle Frauen über einen Großteil ihres Erwerbslebens hinweg und damit ist es auch ein Thema für alle Organisationen. Zweitens müssen wirksame Maßnahmen nicht viel kosten, weil auch schon das Bewusstsein viel hilft. Also einfach mal machen, kleine Formate etablieren und das Thema ins Rollen bringen. Und der dritte Punkt ist, dass das Wertvollste im Prinzip der Austausch ist. Wenn wir merken zum einen, dass wir mit Beschwerden nicht allein sind und mit Belastungen und zum anderen auch verstehen und sehen, wo Unterstützung möglich ist, dann kann sich was verändern. Und sprechen hilft, wie bei allem.
Dann haben wir ja heute alles richtig gemacht. Und vielleicht ist auch der Podcast ein kleines Lernmoment für viele zu diesem Thema.
Ich finde, das war noch der beste Podcast-Abschluss, den wir bisher bekommen.
Insofern vielen Dank, Beatrix, für deine Einblicke zu diesem Thema.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und dann müssen wir uns schon verabschieden an dieser Stelle.
Danke euch.
Also wir haben alles richtig gemacht, das ist doch sehr schön. Aber ich muss tatsächlich die ganze Zeit darüber nachdenken, jetzt nochmal quasi im Rückblick zu unserer Anmoderation auch, zu den Parallelen zwischen diesem Tag der mentalen Gesundheit und jetzt eben diesen Frauenthemen, weil ich das Gefühl habe, das sind beides Felder und Dinge, die lange gar nicht besprochen wurden, die so eine reine Privatsache waren. Und jetzt habe ich schon den Eindruck, dass wir mehr darüber sprechen, dass es mehr Sensibilität gibt und dass auch ein bisschen mehr passiert. Und trotzdem stelle ich mir immer die Frage, wo stehen wir denn aktuell?
Darüber hatten wir auch mit Beatrix gesprochen und sie kam ja auch zu dem Schluss, ein wirkliches Tabu ist es nicht mehr, aber zu den gängigen Benefits im Unternehmen gehört es jetzt eben auch noch nicht.
Und ich würde sagen, das führt uns doch direkt zu einer Checkout-Frage, die ich ein bisschen weiten würde über die Frauengesundheit hinaus.
Checkout.
Und zwar die folgende Frage, Christina. Was ist für dich ein wichtiger Benefit bei einem Arbeitgeber, der zu deinem Wohlbefinden beiträgt?
Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich würde jetzt direkt sagen, es gibt ja inzwischen viele Sportangebote. Und eigentlich würde ich sagen, ist das ein wichtiges Benefit, das durchaus zu meinem Wohlbefinden beitragen würde. Ich müsste es dann halt auch richtig nutzen.
Ja, also vieles steht schon auch in unserer Verantwortung, können wir festhalten. Benefit allein reicht natürlich nicht. Ich werde mal wieder meinem Ruf treu. Für mich ist es wirklich die Kantine. Also zu wissen, dass ich jeden Mittag ein gutes, ausgewogenes Essen bekomme, dass ich da mit Kollegen zusammensitzen kann, das finde ich einfach total wichtig, weil das so den ganzen Tag strukturiert, glücklich macht und gesund.
Dann können wir jetzt nochmal direkt auf den Podcast mit Professor Klaas Lahmann hinweisen, der das auch betont hat und dich sehr darin bestätigt hat. Auch im Nachgang zum Podcast haben wir uns weiter darüber unterhalten, wie wichtig das Mittagessen ist, um ja, nicht unbedingt glücklich, aber auf jeden Fall zufrieden zu arbeiten.
Ganz genau. Und wenn ihr noch mehr News rund um die Welt von Personal- und Organisationsentwicklung wollt und was beim Lernen glücklich machen kann und erfolgreich, dann schaut doch einfach bei unseren Kanälen vorbei. Unser aktuelles Printmagazin, LinkedIn, unsere Online-Plattform neues-lernen.org und auch alles natürlich kompakt in der App.
Und wir weisen auch mal darauf hin, wenn ihr noch mehr zum Thema Benefits wollt, dann lest doch das Personalmagazin unter der Überschrift Zu viel des Guten? Fragezeichen. Darum geht es nämlich genau darin, welche Benefits brauchen wir wirklich und welche könnte man vielleicht auch mal aussortieren.
Und jetzt müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Wir hoffen, der goldene Herbst kommt bald und bis dahin.
Bis dahin, macht's
tschüss.
Gut.
Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.